Unternehmer-Jam-Session.
Schore für die Ohren. Unternehmer-Jam-Session kommt mit großem Herz, Pauken und Trompeten, wortgewandt mit Hip-Hop-Referenzen, den besten Gästen und Themen, die bewegen. Unternehmer, Gründungsinteressierte, Franchise-Geber und Franchise-Nehmer sind sich einig und sagen, Hammer echt, Hammer der Hammer Bruder, und auch jeder Banker stimmt zu, Unternehmer Jam Session, Prädikat Mama Sutra. Mein Name ist Thorsten und ich bin seit über 15 Jahren selbstständiger Finanzierungsberater und durfte seitdem mehrere hundert Menschen bei der Realisierung ihres Traumes der Selbstständigkeit begleiten. Ich freue mich so wahnsinnig, dass du dir Zeit nimmst, dir diesen Podcast anzuhören, und bin mir sicher, dass du dir den einen oder anderen Impuls für deine angehende Selbstständigkeit oder dein Unternehmertum herausziehen kannst, und wünsche dir jetzt viel Spaß mit der neuen Folge von Unternehmer Jam Session. Ach nee, Moment noch. Props gehen noch raus an Sammy, die Beginner, und Denne, die mit ihren Liedern Pate standen für die ersten Zeilen dieses Intros. Jetzt bin ich aber draußen, wie eine neue Folge von Unternehmer Jam Session. Viel Spaß damit. Alles beginnt mit der Entscheidung zu Beginn. Mit dieser Line von Lars Ahmed. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unternehmer Jam Session. Und in dieser Folge wird wieder ein Traum von mir wahr, den ich mir schon zu Studienzeiten manifestiert habe, obwohl ich da das Wort manifestieren noch gar nicht kannte. Und zwar geht es darum, Gründergeschichten zu erzählen, beziehungsweise erzählen zu lassen, Gründergeschichten zu hören. Ich hatte es, glaube ich, schon mal hier in diesem Podcast gesagt. Ich habe mir bei StudiVZ eine Gruppe eingerichtet, die hieß Gründergeschichten. Und dort wollte ich Gründergeschichten sammeln. Es ist genau bis Geschichte null gekommen, weil ich es damals irgendwie, warum auch immer, nicht richtig weiter verfolgt habe. Vielleicht war einfach noch nicht der richtige Zeitpunkt. Whatever. Aber mit diesem Podcast habe ich mir das unter anderem erfüllt und natürlich auch mit meiner Leidenschaft, meiner Tätigkeit als Berater für Gründer, für Unternehmer. Da höre ich ja nahezu täglich Gründergeschichten, und ich liebe es einfach. Ich liebe Gründer, ich liebe Unternehmer, ich liebe deren Träume, deren Leidenschaft, deren Enthusiasmus, und das begeistert mich einfach. Und lange Rede, kurzer Sinn, langes Intro wieder. Bettina, sorry dafür, dass du wieder ein langes Intro hören musst, aber wahrscheinlich hast du eh schon wieder direkt geskippt. Haben wir heute wieder eine schöne Gründungsgeschichte von Roman Bartel, der sich vor, weiß ich jetzt gar nicht mehr, einigen Jahren selbstständig gemacht hat. Und das Eingangszitat von Lars Ahmed resoniert damit auch sehr gut, denn er hat es einfach gemacht. Er hat einfach angefangen, eigentlich ohne groß drüber nachzudenken, dass er jetzt selbstständig, dass er Unternehmer wird. Und das ist so schön zu hören, wie er es auch erzählt, wie das Ganze sich entwickelt hat. Und was dann game-changing für ihn war, ist, dass er auf Mitarbeiter gesetzt hat. Also so ein bisschen wie Stefan Mehrath ja immer sagt, weg vom Fachmenschen hin zum Unternehmer. Und auch das beschreibt er sehr schön. Aber jeder wird wahrscheinlich sich was anderes Inspirierendes, Motivierendes aus der Gründungsgeschichte, aus der Unternehmergeschichte von Roman herauspicken können. Und das finde ich auch so schön an Gründungsgeschichten, dass wenn man wahrscheinlich mit 5 Leuten drüber spricht, die die gleiche Unternehmergeschichte gehört haben, jeder für sich was anderes herausgehört hat, was er für sich mitnehmen kann. Muss gar nicht immer nur im Unternehmerkontext sein, kann auch fürs Private relevant sein, denn auch das haben wir schon ganz oft hier im Podcast gesagt, unternehmerische Entwicklung hat auch immer ganz viel mit persönlicher Entwicklung zu tun. Und damit jetzt genug der langen Vorrede. Freut euch auf den Real Talk mit Roman, und dafür wird das Outro dann ganz kurz versprochen. Viel Spaß. Roman, ich freue mich, dass du hier bist, dass es geklappt hat. Hier in der 23, wie ich immer so liebevoll diese Räumlichkeiten hier nenne. Wir saßen ja schon zusammen, ist glaube ich 4, 6 Wochen her, haben ein ausgiebiges Vorgespräch gemacht. Das habe ich noch nie gemacht in meinem Leben, also für so eine Podcast-Folge, weil wir einfach in den Flow reingekommen sind, was auch ein super cooles Gespräch war. Und wir beide aber gerade festgestellt haben, wir erinnern uns genau an gar nichts mehr, außer dass es bei Crunchy stattgefunden hat. Bester Dönerladen in Kassel übrigens, kann man an der Stelle mal empfehlen. Was mir aber noch hängen geblieben ist, als ich dann gefragt habe, hey, okay, wann wollen wir aufnehmen? Da merkte ich, das ist dir irgendwie ein bisschen zu schnell. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, was ist denn los? Und dann meinst du, ja, du möchtest erst, dass deine Internetseite schön ist. Und hast gesagt, du brauchst noch ein bisschen Zeit. Dann habe ich gesagt, okay, pass auf, wenn wir in 4 Wochen aufnehmen, dann habe ich eh noch Vorlauf, dann kommt der Podcast wahrscheinlich erst in 6 Wochen oder so raus. Aber trotzdem die Frage, ist denn die Internetseite fertig jetzt mittlerweile?
Nein.
Von dem Unternehmen Roba One, ne?
Selbstverständlich nicht. Mir ist aber diesen Montag aufgefallen, dass wir einen Podcast aufnehmen und jetzt sitzen alle Spalier oder auf Zaun und mal gucken, was wir jetzt in 4 oder 6 Wochen hinkriegen, ne?
Ja, sehr schön. Dann zögern wir es noch ein bisschen raus, damit mit dem Launch deiner Internetseite auch dieser Podcast erscheint. Auf jeden Fall, was mir aber auch hängen geblieben ist, dass du eine sehr, sehr coole Gründergeschichte oder Gründungsgeschichte hast, die, ich weiß nicht, mustergültig klingt immer so doof, aber die so verläuft, wie ich mir das vorstelle, wie häufig Gründergeschichten oder Lebenszyklen von Unternehmern verlaufen. Aber ich glaube, so die Außenwelt das eher nicht so wahrnimmt. Da hatten wir uns ja auch drüber unterhalten, dass ganz häufig wird ja so diese Wellenbewegung im Sinne von Höhen und Tiefen so ein bisschen ausgeblendet. Und du standest ja gerade schon hier vor der Tür. Du warst zu früh.
War eine Minute,
weil mich hatte, das passt jetzt so Höhen und Tiefen, außen nichts raus, hat mich jemand angerufen, hat gesagt, hey, er wäre jetzt in Kassel, ob ich kurz Zeit hätte. Und habe ich gesagt, ja, okay, passt, 15 bis 16 Uhr kriegen wir hin, weil wir zeichnen jetzt auf hier um 16 Uhr. Komm vorbei, können wir was essen gehen. Und das war jemand, mit dem ich durch eine richtig harte Tiefe gegangen bin in meinem unternehmerischen Laufbahn mit Immergrün zusammenhängend. Die droppe ich irgendwann nochmal. Ich habe ja schon viel Fuck-Ups erzählt zu Immergrün. Diese Geschichte meine ich noch nicht. Aber da war auch schön zu merken, dass wir heute das erste Mal da saßen und uns gegenseitig, klingt ein bisschen hochtrabend jetzt, aber verziehen haben. Also wir haben einfach gesagt, komm.
Ja, war richtig mit bösem Blut und
nee, es war gar nicht so viel böses Blut, ging aber auch um Geld und so. Jetzt baut man wieder so Erwartungen auf, dass jetzt jeder denkt, boah, krass, was kommt da jetzt für eine Geschichte? Ich drop sie trotzdem nicht. Aber ich wollte eigentlich nur die Verbindung schlagen. Es war jemand, mit dem ich da echt durch eine Tiefe gegangen bin, wo wir beide nicht ganz unschuldig waren, dass wir überhaupt in dieser Tiefe drinne sind und dass es aber auch immer noch geht, dass man danach sich wieder auch in die Augen gucken kann, leckeren Döner isst und sagt, pass auf, wenn wir uns nächstes Mal treffen, quatschen wir da nicht mehr drüber, sondern wir ziehen einfach einen Schlussstrich. Von daher, es gibt immer Höhen und Tiefen und deswegen finde ich es ja super, wenn auch Unternehmer sich an diesem Podcast setzen und genau darüber auch berichten. Und als wir im Vorgespräch saßen, wie lange saßen wir bei Crunchy? Eine Stunde, anderthalb?
Locker, ja.
Von daher wird das jetzt wahrscheinlich eine Mammut-Podcast-Folge.
Kann dir auch jeder Unternehmer was zu sagen. Also ich glaube, jeder kann von Höhen und Tiefen erzählen. Das ist automatisch. Jede Welle bricht irgendwann mal, egal wie es hochgeht, es geht nicht immer nur bergauf, ne? Das muss man ehrlicherweise sagen. Egal wo du anfängst und wo du aufhörst, glaube ich.
Ja, manchmal ist es vielleicht sogar gut, dass es mal bricht, ne? Weil daraus kann ja auch immer viel Neues entstehen. Ist immer so ein Kalenderspruch-mäßig, genau. Klingt das ja, immer so ein bisschen, aber das ist
viel
halt,
Wahrheit. Ist viel, viel Wahrheit drin. Ja, nein, also wenn immer alles erfolgreich und in der Schiene läuft, dann lernst du ja, also glaube ich, relativ wenig Neues, weil das, was du machst, automatisch funktioniert und dann guckst du, dass du es vielleicht durchskalierst oder sowas oder in die Breite fächerst, aber nicht unbedingt lernst dich zu wandeln regelmäßig, was über die Jahre dann doch irgendwann, also bei uns war es so, wenn du nicht ein komplett starres Geschäft irgendwie hast, dass du da irgendwie, also wo du wirklich ständig das Gleiche ablieferst, ich weiß nicht, wie in der Produktion oder sowas, mit minimalen Änderungen, sondern, ich weiß nicht, ständig irgendwas neu erfindest. Also das Rad regelmäßig neu, so alle 2, 3 Jahre musst du dann mal bei uns zumindest, wenn du aus der Dienstleistung rausgehst oder aus der Schiene raus, alles, was mit Webentwicklung zu tun hat, dann kannst du ja dir das nicht erlauben halt. Ne? Dann musst du regelmäßig doch am Ball bleiben und da lernen wir aus dem Wandel immer mehr oder das ist dann irgendwann das Portfolio in die Breite, was dir das Know-how und die breiten Schultern gibt, dass du sagst, ja, das können wir, das können wir, das können wir, das können wir. Und da ergeben sich dann auch irgendwann andere Perspektiven raus, wie man Dinge löst.
Mhm. Aber lass uns doch vielleicht gerade die Zuhörer mal abholen. Was machst du heute? Also wo stehst du heute? Also Unternehmen habe ich ja schon genannt, Roba One. Ich weiß nicht, wofür es steht tatsächlich. Aber vielleicht, was machst du heute? Und dann gehen wir einfach mal zurück in den Rückspiegel und guck mal, wie du da hingekommen bist.
Genau, also der Laden heißt Roba One. Das sind meine Initialen und ein Punkt One dahinter, weil es die erste Firma war.
Cool.
Das ist das ganze Geheimnis. Und ich hatte irgendwann du musst ja einen Gewerbeschein oder irgendwas beantragen, ne? Und dann musste ich da irgendwann einen Namen eintragen. Und das ist halt, ich war völlig unvorbereitet auf die Frage und das war das, was mir eingefallen ist. That's end of story. So, boom, das ist es.
Das ist aber auch schon cool, dass man unvorbereitet ist, wenn man Gewerbe anmeldet, dass man da einen Namen angeben
muss. Das war mir in dem Moment nicht so vor Augen irgendwie. Ja.
Genau. Ja, aber also was bietet ihr an? Wie viele Mitarbeiter hast du?
Genau. Ich habe 4 Angestellte und wir sind mit mir zu 5. Und es ist ein kleines Team geworden inzwischen. Und wir haben als groben Überbegriff bieten wir IT-Dienstleistungen an, die sich aber völlig verschieden irgendwie darstellen. Das ist früher war es oder aktuell ist es jetzt viel Webentwicklung. Also wir programmieren Web-Apps für diverse Unternehmen, öffentliche Einrichtungen, alles Mögliche, querbeet eben. Also Webseiten, die ein bisschen mehr können, als einfach nur irgendwie ein paar Bilder darstellen und guck mal hier so eine Online-Visitenkarte quasi, sondern eher Portale für entweder interne oder öffentliche. Und das ist ein Bereich. Der zweite geht Richtung IT-Support als Dienstleister. In jeglicher Form, also wir planen Netzwerke, Architekturen, alles Mögliche und bieten das auch komplett an. Heißt, wir haben so eine, ich nenne es immer A-Z-Betreuung komplett. Also unsere Kunden wissen sehr zu schätzen oder meistens ist das, was sie, glaube ich, am meisten schätzen, ist, dass sie einen Ansprechpartner haben oder uns und dann von egal welches Problem in der IT irgendwie auftaucht, ob es was weiß ich, von der Telefonanlage bis zum Drucker, der nicht geht, bis zu einem neuen Standort, den du aufmachen musst, egal was. Sie haben einen Ansprechpartner und wir können nahezu alles lösen und das in-house. Das ist Nummer 2. Der dritte Bereich und das ist dieses Dreigestirn, wo ich versucht habe, in den letzten Jahren hinzukommen, was also die 3 Berufe sind, die quasi Schlüssel sind dafür, ist der Gestaltungsbereich. Heißt, alles, was wir irgendwie entwickeln, braucht immer irgendein Gesicht oder irgendein Design obendrauf. Das muss im besten Fall mobil sein, das muss auf allen Geräten funktionieren, das muss selbsterklärend sein, dass du die Leute nicht schulen musst und, und. Und dafür gibt es einen Designbereich, der das macht unter anderem und noch mehr, also von Visualisierung für Architekten, Produkte, alles Mögliche. Ja, so tut sich das zusammen.
Genau. Ja. Und von den Kunden her seid ihr bundesweit aktiv?
Ja, komplett, genau. Also wir haben Kunden, weiß ich nicht, Berlin, Potsdam, Hamburg, Köln, Frankfurt, München. Es ist also quer durchs Bundesland verteilt. Kassel selbstverständlich auch. Ja, das ist als unser kleinstes Steckenpferd quasi angefangen jetzt vor 2, 3 Jahren oder seit wir unser letztes Büro bezogen haben, das ist jetzt 5 Jahre her ungefähr. Da haben wir erst angefangen, also wir haben viel überregional gearbeitet, weil in Kassel, sage ich mal, die Verhältnisse schwieriger waren oder für uns als neue Firma auf dem Markt jetzt, ne, waren in der Größenordnung, wo wir arbeiten, einfach schwieriger Firmen zu finden, die den Bedarf haben. Und deswegen ist es ein bisschen nationaler geworden.
Und Berührungspunkte zum Franchising hast du ja auch?
Ja, definitiv. Hatten wir vor ein paar Jahren schon mal mit einem Tex-Mex-Franchise und ist jetzt aktuell wieder ein Thema geworden. Mit Crunchy. Also wir entwickeln zusammen mit Crunchy eine App, um da dem Franchise-Nehmer, Geber sowie den Mitarbeitern ein Portal zu bieten, wo sie super Sachen mitmachen. Und ja.
Ja, also da die Botschaft auch schon mal, Crunchy geht ins Franchise, ganz offensichtlich, weil ich bin neulich durch Marburg gelaufen und da gibt es auch einen Crunchy.
Genau, ja. Worms, Göttingen, Kassel auf jeden Fall. Die anderen Standorte weiß ich ehrlicherweise nicht. Ja. Aber genau, es sind ein paar, das wächst super in Kassel. Ganz neu, macht jetzt auf, an der Friedrich-Ebert-Straße ist...
Vegan.
Vegan, genau.
Crunchy vegan.
Genau. Ja, und dann gucken wir mal, was da kommt. Ne? Also das ist jetzt was ganz Aktuelles, was gerade in der Entwicklung ist. Und die sind, glaube ich, die haben einen sehr schönen Spirit. Du musst jemanden haben in der Firma, der offen dafür ist, mit digitalen Mitteln Dinge Probleme zu lösen oder Lösungen in der digitalen Welt zu schaffen. So. Und das über eine Webseite, die quasi mehr kann oder Apps quasi heutzutage, egal wie du das nennen willst. Genau, und das sind so typische Manifestierungen. Das machen wir aber schon seit ewigen Jahren. Da können wir die Rolle zurückmachen. Die erste Web-App haben wir geschrieben, als es das Wort Digitalisierung noch nicht richtig gab. Das war in 2016. Im Dezember 2016 haben wir, weiß ich noch, war sehr schön, haben wir die Software rausgehauen und dann kam Star Wars ins Kino und dann sind wir nach Release abends um 10 und es lief alles, haben wir uns ins Auto reingesetzt und sind nach Göttingen ins Kino reingefahren, weil 12:01 der Film angefangen hat. hat dann gerade so hingehauen. Das war das Ding damals. Genau. Und damit noch mit ganz alten oder mit klassischen Mitteln in der Webentwicklung. Eine Web-App oder ein Portal gemacht für einen Kunden in Frankfurt damals, die einen Messedienstleister, die versucht haben, sehr viele Mitarbeiter irgendwie von einem Casting mit Terminen bis zur Erfassung von Stammdaten irgendwie sehr vielfältig, aber von der, was weiß ich, Schuhgröße, T-Shirt-Größe bis zur Sozialversicherungsnummer, Bankdaten, alles Mögliche irgendwie, das irgendwie zu erfassen und einen Verwaltungsaufwand irgendwie in einem Rahmen zu halten. Das Coolste ist eigentlich, wie wir da hingekommen sind. Eigentlich sollte ich für die Firma mal eine Webseite machen, habe ein Angebot geschrieben, 2 Jahre lang nichts gehört. So, nach den 2 Jahren habe ich gesagt, hey Roman, du hast doch mal ein Angebot geschrieben. Können wir das jetzt machen? Ich sag, vielleicht müsste ich das Angebot nochmal überdenken, aber ansonsten, ne, gerne, anytime. So. Und dann habe ich irgendwann einfach nur die Frage gestellt und dann ging es um ein Formular auf der Webseite, wo sich die Leute bewerben. Und dann habe ich gesagt, wo soll ich euch denn die Bewerbungsdaten oder alles, was derjenige einträgt, wo soll man denn das hinschicken? Und ich sagte, wie hinschicken? Wir kriegen eine E-Mail, die drucken wir aus und fertig ist der Lack. Und da habe ich gesagt, nein, bitte nicht. Wenn ihr Geld verbrennen wollt, macht das. Aber bitte, ne? Also genau, die waren gar nicht darauf eingestellt oder die Perspektive gab es überhaupt nicht oder den Sinn dafür, dass es andere Möglichkeiten gibt, irgendwie Daten zu verarbeiten. Das war 2016. Jetzt heute, fast 10 Jahre später, weiß das jeder, sieht alles ein bisschen anders aus. Aber das waren damals so die ersten Schritte.
Ja, crazy. Aber wann bist du generell in das Game eingestiegen?
In 2015 war Gründung.
In 2015 war Gründung. Was hast du vorher gemacht und was war so für dich der ausschlaggebende Punkt, in die Selbstständigkeit zu gehen?
Oh, ich habe vorher eine Ausbildung gemacht zum Fachinformatiker, Anwendungsentwicklung, ganz normal. Da war ich nach der 10, es wurde mir angeboten, die Ausbildungsstelle, es war vielleicht der leichteste Weg und ich hatte vielleicht nicht mehr so viel Lust auf Schule. Ja. Dann habe ich mich immer auf Stellen beworben. Damals noch, auch ohne Internet noch, ne? Also richtig oldschool. Ich war 2. Ausbildungsgeneration. Das ist jetzt, das war 2001, glaube ich, fertig geworden. Ist auch ein paar Jährchen her inzwischen. Und damals hat man sich über die Zeitung beworben. Dann hast du die FAZ, Welt, was weiß ich, und die HNA selbstverständlich aufgeblättert. Es gab einen mannigfältigen Stellenbereich, vor allem für Informatiker in Anfang 2000er. Also ich konnte mich gar nicht retten vor Stellenangeboten, das war noch eine andere Zeit. Und nach einer längeren Bewerbungsphase habe ich dann irgendwann gedacht, wenn da eine Stelle drin steht, dann sagt die immer, studierter Informatiker oder vergleichbare Ausbildung. Und habe ich mir irgendwann gedacht, vielleicht solltest du an die Uni gehen, vielleicht hilft das. Und dann habe ich noch ein Abi nachgeholt, an der Max Eid hier in Kassel, also ein Fachabi, und bin dann an die Uni in Kassel gegangen und habe Informatik studiert. Und habe aber angefangen, nebenbei zu arbeiten und hatte Gelegenheit, in Hamburg die erste Station da zu machen und mit 3D-Visualisierung. Und habe damals, die ersten Taler verdient quasi, ne? Also als Selbstständiger. Man musste sich dann selbstständig anmelden, das war alles neu. Ich hatte keine Ahnung, also das war noch, also Freelancing quasi.
Freelancer, genau.
Genau, ja. Das war alles hochinteressant für mich, was man denn da alles machen muss, bis man da irgendwie eine Rechnung schreiben kann quasi und wie das alles funktioniert. Das Schlimme jetzt heute aus der Perspektive ist auch, wie unvorbereitet man auf sowas ist durch ein Schulsystem oder irgendwas anderes, also gar nicht. Also
ja, das ist krass, ne? Ich wünsche mir das so sehr, dass Unternehmertum in den Schulen implementiert wird.
Ja, oder also zumindest, dass man ansatzweise darauf vorbereitet ist, was ist eine Steuernummer, wozu brauche ich das? Was ist eine Mehrwertsteuer? Wann werden Steuern wie erhoben? Was ist das für ein Kreislauf? Wo, ne, also was macht die Wirtschaft aus? Und. Naja, und dann konnte ich die ersten Spuren quasi in Hamburg machen und war da relativ viel. Und mit der Wirtschaftskrise in 2000, dann habe ich, das war super, das hat auch Spaß gemacht und ich habe die Visualisierung nebenbei gemacht, weil sich einfach schneller und angenehmer Geld verdienen ließ. Das habe ich mir selber beigebracht irgendwann am Computer, das war okay, konnte kaum jemand, war auch so ein relativ neues Feld damals. Und da war das okay, ja.
Und du hattest aber schon immer Freude, dir sowas anzueignen, oder?
Ja, das Spielen lernen auch aus dem, also ich hatte ganz lange... Oder ich habe ganz lange gebraucht, um im Leben irgendwas zu finden, was mir Spaß macht und wo ich dann auch automatisch vielleicht also gut darin war irgendwie. Das hat leider, meine Eltern haben sich sehr viel Mühe gegeben, das Schulsystem auch, alle Lehrer inklusive. Also, aber ich habe niemals wirkliche Inspiration gefunden, also wirklich genau irgendeine Inspiration gefunden oder habe gesagt, okay, das möchtest du, das macht mir unglaublich viel Spaß. Ich kann das von morgens bis abends machen und die Stunden fliegen einfach nur so dahin.
Wo haben deine Eltern dich denn eher gesehen?
Ah, nirgendwo. Die haben mich immer nur unterstützt in jegliche Richtung. Okay, also ich wusste es aber gar nicht. Nee, ich wusste einfach nicht, was ich mit mir anfangen sollte quasi. Ne? Also die Ausbildung war schon mal gut. Das ging Richtung Computer. Computer lief immer gut. Das war eine sichere Bank damals schon. Und ja, so habe ich aber jede Menge spielend gelernt. Egal in welchem Bereich. Also solange es mit einem Computer zu erledigen ging, war das für mich okay. Also, ne? Und ja, dann hat sich das halt so über die Jahre rauskristallisiert. Und die ganzen 3D-Sachen oder alles, was CGI angeht, damals in Kinderschuhen die ersten 3D-Programme zu nutzen und sowas, das hat man sich dann irgendwie nebenbei beigebracht, weil ich hatte eh nichts zu tun und dann war mir langweilig. Und dann, ja, hat man halt das gemacht.
Ja, aber du warst ja jetzt nicht so, wie ich wahrscheinlich wieder in meinem Klischee-Kopf so vor Augen habe, dieser klassische Nerd. Weil du hast mir ja gerade selber gesagt, weil hinter mir ja die Plattenspieler stehen, die 12-10er, dass du auch 12-10er hattest, selber Mucke gemacht hast. Also du hast dich ja jetzt nicht eingeschlossen und permanent irgendwie da programmiert, sondern hast auch schon das Leben genossen.
Ja, genau so. Ja, in vollen Zügen auf jeden Fall. Also wir hatten früher alles Mögliche zu tun, nur nicht sich reinzusetzen und für irgendwas zu lernen oder irgendwie drinnen am Computer irgendwelche Dinge zu entwerfen. Aber meistens, was wollten wir damals? Wir wollten zocken und dann musste irgendwer, da gab es ja LAN-Partys und irgendwer musste für die LAN-Partys immer gucken, dass die Computer zusammen funktionieren. Heißt, irgendwer musste ein Netzwerk bauen, ad hoc, da, wenn es dann so abends so war. Und am besten noch die Hälfte aller Rechner einmal neu installieren, weil sowieso alle krumm waren. Und dann, bis das irgendwann mal funktioniert hat, waren die ersten Stunden immer weg. Ja, und das Los hatte meistens ich gezogen. Und dann so kam halt eins zum anderen über die Jahre. Ne? Eins war auch, ich durfte nie, meine Eltern haben damals gesagt, klipp und klar, es gibt keine Spielekonsolen für mich und für meinen Bruder. Wir hatten also keine, es gab keinen Gameboy, es gab keinen Nintendo, Mega Drive oder sowas, gab es nicht. Durften wir nicht. Und dafür war aber irgendwann mal ein Computer unterm Weihnachtsbaum. Damit haben wir natürlich auch super rausgekriegt, wie man da mitspielen konnte. Und das war dann auch, das wurde sehr, sehr fokussiert. Man musste aber bei den anfänglichen Computerdingern immer irgendwas machen oder diverse Schritte ausführen, bis denn dann irgendwann so ein Spiel funktioniert hat. Das war nicht wie heute, nicht so Plug and Play, weißt du?
Also war es ein C64 oder was war das?
Das war ein Atari 500. Das war eine sehr grandiose Zeit. Und da hat das Computerzeitalter quasi für mich angefangen. Was war das? 12, 14 oder sowas, keine Ahnung. Und dann aber auch nicht nur, sondern wir waren auch draußen Kinder. Also ich bin tierisch gerne Rad gefahren. Wir wussten also sehr gut, unsere Zeit draußen zu verbringen und nicht irgendwie drinnen zu sein, ja. Und dann hat sich halt irgendwann gewandelt, spätestens mit der Ausbildung. Da ging das eigentlich los, ne? Da sind wir wild Fahrrad gefahren und als du dann hinterher sowieso einen ganzen Tag involviert warst und das mit Computern, dann war es okay. Und dann danach waren Computer aber auch ausreichend. Dann bist du lieber auch wieder irgendwo rausgegangen. Aber so hat sich's halt über die Jahre forciert irgendwie, ne?
Ja. Mhm. Dann zurück zum Studium. Also du hast neben Studium schon Freelancer-Tätigkeiten wahrgenommen. Hast du das Studium dann abgeschlossen?
Nein. Das ist, irgendwann war ich an dem Punkt, also das lief relativ gut oder ist dann besser. Also erstmal war ich in Hamburg die Zeit, dann war Wirtschaftskrise. Ich hatte auch Wirtschaftskrise, musste wieder zurück. Ja, das kleinste Rad ist hinten runtergefallen, ne? Ganz klar. Die großen Konzerne und sowas haben ihre Budgets eng gezogen und. Und dann war irgendwann, da war halt dann nicht mehr das Geld so, dass die gesagt haben, ja, wir geben dafür noch irgendwie großartige Summen irgendwie aus. Genau. Und dann bin ich wieder nach Kassel und bin wieder schön studieren gegangen. Hab gesagt, gut, okay, schön, dass meine Eltern haben gesagt, gut, hast du ausprobiert, wunderbar, gut, jetzt gehen wir wieder an die Uni, ne, alles klar. Und ich dachte, ja, okay. Und habe dann aber, man braucht ja trotzdem irgendwie hier so ein bisschen Taschengeld neben dem Studium. Und dann habe ich hier angefangen, von null quasi die ersten, weiß ich nicht, durch Zufälle oder Bekannte oder sowas oder aus dem Dunstkreis einfach die ersten Leute irgendwie kennenzulernen und da Connections zu machen, um 3D-Visualisierung damals zu machen. Und dann kam das von einem zum anderen, dann war das ein bisschen im Automotive-Bereich und Architektur und sowas. Und dann ging das von einem zum anderen. Und dann hieß es ja, kannst du auch eine Webseite machen? Ja, kannst du, da muss ich mir selber eine Webseite machen. Das war auch ein Riesenkrampf das erste Mal.
Zieht sich ja bis heute durch.
Ja, genau. Ja, ist so. Ich kann es zwar heute auch noch allein, aber heute fehlt nur noch Zeit. So, das ist ein anderer Faktor. Oder es scheitert daran, weil ich irgendwelche Texte schreiben muss. Und dann sind's Texte irgendwie, die fehlen oder irgendwelche Kleinigkeiten. Naja, und dann ging das halt hier in Kassel weiter und dann ging das von Visualisierung irgendwie für Architekten, ging es auf Webseiten im Automobilbereich und dann kam ein Autohaus und dann kam irgendwann ein anderes Autohaus und dann ist das Richtung Werbung gegangen und also klassisches Marketing irgendwie. Und das hat sich so immer weitergeführt und erweitert. Und ich habe das dann noch fleißig aus meinem Kinderzimmer raus betrieben, quasi aus dem Elternhaus. Also da habe ich noch quasi zu Hause gewohnt, war aber schon selbstständig. Und das war auch ganz, ganz wichtig am Anfang. Oder da bin ich auch sehr dankbar für, dass meine Eltern da so großzügig waren und mich haben einfach machen lassen. Mit mehr oder minder Vertrauen in der Zeit. Aber ich hatte den Freiraum und ich musste mich halt nicht jeden Monat darum kümmern, dass du deine Miete zusammen hast, also alle deine laufenden Unkosten und, sondern das war erstmal relativ frei. Solange ich irgendwie ein bisschen Geld hatte, war das für mich okay. Ne? Also ich musste.
Hat sich das für dich so organisch entwickelt oder hast du dich irgendwann hingesetzt und hast gesagt, ich mache mich jetzt selbstständig und hast dann den Shit gemacht oder hat sich das einfach ergeben durch hier kannst du mal dies und das und dann bist du da so quasi reingewachsen?
Das hat sich ergeben, also nur no intentions, einfach reingeschlittert quasi. Also die Basis war irgendwann da und als man dann also als Freelancer quasi angemeldet war, dann war ja alle öffentlichen Gänge waren quasi schon erledigt. Du konntest Rechnung schreiben, konntest sagen, ja, okay, kann ich einfach machen. Boom, du hast die Freiheit dazu, go. Ne? Also an der Fachlichkeit hat es dann nicht mehr gemangelt. Oder ich hatte auch sehr, sehr gute Verbindungen oder Unterstützer auch hier in Kassel, in Berlin überall. Da gab es Leute, die von denen ich viel, viel lernen konnte. In Hamburg genauso. Und dann hat sich's dann hier langsam eben weiterentwickelt, ne? Oder dann hat sich's auch weiter empfohlen untereinander, unter Firmen. Dann sagt die eine Firma hier, das ist gut geworden. Wer hat denn das gemacht? Also reine Mund-zu-Mund-Propaganda. Und davon haben wir davon haben wir gelebt. Hört sich doof, aber doch haben wir eigentlich. Also so hat sich das. So ist immer mehr Arbeit oder ein bisschen mehr Arbeit reingekommen, als wir bewältigen konnten. Und das habe ich irgendwann alleine angefangen. Ich
wollte gerade sagen, heißt jetzt wir? Ab wann wart ihr wir?
Ich habe irgendwann, als meine Fähigkeiten zur Programmierung nicht mehr ausgereicht haben, was ich mal gelernt habe, und habe dann aber später gelernt, dass ich nicht der beste Programmierer bin. Das ist nicht mein Ding. Habe ich während dem Studium dann irgendwann auch festgestellt, dass das sehr, sehr trocken ist und es Leute gibt, die wesentlich besser darin sind als ich.
Das sind wahrscheinlich diese Klischee-Nerds, die ich im Kopf
habe. Das ist richtig, genau. Ich kann mich noch auf einer Ebene unterhalten. Die Prinzipien verstehe ich auch. Das Ganze aber runter zu programmieren in einer Geschwindigkeit oder mit Lösungsansätzen oder Quellcode, der hinterher nachhaltig ist und sehr, sehr gut oder modular funktioniert, bin ich Welten von entfernt. Also das heute lang nicht mehr, damals nur ansatzweise. Und das so. Und das hieß, irgendwann habe ich dann auch während dem Studium festgestellt, das ist vielleicht nicht ganz das, was du machen möchtest. Es war auch, ich habe 4 Wochen für eine Matheprüfung gelernt. Das ging einfach nicht rein. Das hat mir auch nicht so Spaß gemacht, wie das sollte. Und dann kam mir aus der Studiumszeit raus irgendwann, du pass auf, vielleicht solltest du, also mach irgendwas, wo du gut drin bist und was dir Spaß macht. Oder es geht sich, glaube ich, einher. Die Sachen, die mir Spaß gemacht haben, gingen mir immer relativ leicht von der Hand dann. Und da ist man dann automatisch auch mehr oder minder gut drin. So, wie es halt auf einen kommt. Ja, genau. Und so sind wir dann langsam vom Studium Richtung Selbstständigkeit gegangen. Oder ich. Genau. Und wir heißt, damals musste man sich dann behelfen. Ich konnte nicht alles, ne? Sondern da hat man sich auch die Fähigkeiten so irgendwie angelernt, wie das gerade, wie man es gerade brauchte quasi. Und das war eine ganz wichtige Fähigkeit, die heute noch übergeblieben ist, dass man sich nicht in der Tiefe einlesen kann, sondern dass man ad hoc an die Informationen kommt, um ein Problem zu lösen. In irgendeiner Form. Total egal, ob das in der IT irgendwo ist, ob das in der Entwicklung ist, im Design. Total, es ist immer das gleiche Vorgehen eigentlich. Und ja, dafür ist das unabdingbar heute, dass man sich ad hoc mit Themen auseinandersetzen kann, lernen, verstehen und dann eine Lösung finden. Das kommt aus der Zeit. Und ja, als ich gemerkt habe, das reicht aber nicht mehr, habe ich dann auch über Freunde, Bekannte, Netzwerk irgendwie, Leute, die man kennengelernt hat, die gut waren, Hörensagen, Gott sei Dank Leute kennengelernt, die besser in der Entwicklung waren als ich. Und mit denen waren dann auch die ersten größeren Projekte möglich. Also nicht nur da, auch im Design Leute, die besser waren. Und das
waren das dann auch Freelancer oder hast du die dann auf deine Payroll genommen?
Das waren Freelancer, die ich quasi so auch dann projektbasierend bezahlt habe. Genau. Ich habe die Projektleitung gemacht, da ist es irgendwann hingegangen oder irgendeiner musste mit dem Kunden reden, irgendwer musste nach Frankfurt, nach Hamburg irgendwo hinfahren und das alles auf sich nehmen, da hatte der Rest keine Lust drauf. Ne, die wollten eigentlich in Ruhe arbeiten. Und das hat mir aber Spaß gemacht, den Leuten da Lösungen anbieten zu können oder auch vorher in der Konzeption von dem Ganzen, bevor du überhaupt dahin kommst, dass du irgendwas designst, du musst ja erstmal wissen, was. So. Und das heißt, du musst ja einen Ablauf in der Firma irgendwie erfassen oder mit einem Kunde sprechen, was der genau haben möchte, was der sich vorstellt und dann abwägen, irgendwie geht das, was geht, was kannst du dem anbieten, was können wir realisieren. Das ist auch, du musst das ja alles richtig dimensionieren, damit es irgendwie zusammenpasst. Und das war dann eher so mein Ding. Und da war das, wo man relativ früh im Projekt Werte schaffen konnte. Das fand ich cool. Und das hat mir Spaß gemacht. Und so ist es dann hinterher Stück für Stück gewachsen. Ne? Aus den Freelancern sind irgendwann Stück für Stück Mitarbeiter geworden. Und über einige Projekte jetzt sogar und einige Jahre ist daraus ein Team entstanden, was für unsere Verhältnisse schon sehr, sehr coole Sachen produziert.
Und wann war der Punkt, wo du gesagt hast, Studium muss ich jetzt nicht mehr abschließen, sondern ich fokussiere mich voll jetzt auf die Selbstständigkeit.
Das weiß ich nicht genau. Das kann ich ja nicht mehr genau sagen. Also es war spätestens mit Firmengründung in 15 dann irgendwann. Ne? Also da war dann klar, ist ein All-In. Da musste ich den Gang nach Ganossa machen zu meinen Eltern und sagen, pass auf, danke für den jahrelangen Support. Das war alles super, aber ich muss das jetzt selber machen. Nein, das war auch irgendwann wirtschaftlich, war es so viel Aufwand und so viel Arbeit, dass ich sage, okay, jetzt kann ich ein ordentliches Geld verdienen. Wenn ich jetzt noch weiter studieren gehe, bringt es mir monetär quasi nichts mehr. So, und dann ist es nur noch eine Frage von Sicherheiten. Meine Eltern haben, mein Vater hat gesagt, nein, auf keinen Fall, das ist alles Wahnsinn, was du da vorhast, um Gottes Willen. Ne? Habe ich auch, also den Gang, die Hürde musste man dann auch nehmen irgendwie. Ne? Du brauchst ja, also denn man hat ja, oder man braucht ein sehr, sehr gesundes Vertrauen vor allem in sich selber, in die Fähigkeiten. Und manchmal, das ist auch kein Vertrauen, sondern man darf manchmal auch nicht zu sehr drüber nachdenken, ob das Ganze denn jetzt vielleicht auch irgendwie klappen sollte oder nicht. Das weißt du ganz am Ende nicht. Aber das ist einfach anfangen, hilft aber ungemein dabei und ja. Irgendwo reingehen. Ja, und das habe ich dann gemacht. Und dann gab es ein paar Jahre eine Menge kaltes Wasser auf jeden Fall. Das ist heute noch teilweise so. Und es ist sich aber ganz am Ende ganz gut ausgegangen. Also ich bin heute sehr, sehr happy damit, wo das hingegangen ist einfach.
Ja, 2015 hast du ja gesagt, hast dann offiziell das Unternehmen gegründet, dann direkt schon mit Mitarbeitern oder warst du da auch noch alleine und hattest Freelancer um dich herum?
Nee, ich hatte damals den ersten Studi, glaube ich, fest. Und dann sind es 2 Halbtagskräfte geworden und dann ist es irgendwann der erste volle geworden, die ersten anderthalb und so hat sich es dann langsam gesteigert eben, ne? Oder die ersten Jahre war noch, das ist eine gute Frage. Kriege ich das noch genau zusammen? Nee, was jetzt? 24 bis 19. Also irgendwo gab es in 19 bin ich oder haben wir ein größeres Büro bezogen. Da war dann irgendwann die Frage, weil eben immer mehr Mitarbeiter da waren. Wie macht man das jetzt hier? Also entweder hätten wir zu Hause an- oder umbauen müssen irgendwie, um ein Büro zu bauen. Ne? Und das war dann keine Option, weil ich gesagt habe, das ist ein bisschen außerhalb. Wir müssen in die Stadt rein, weil du da die Leute auch findest, die jung und dynamisch sind oder die in das Zielraster reinfallen, dass sie bei uns arbeiten können. So, weil ich jetzt auch nicht der, glaube ich, der ganz typischer Chef bin, der irgendwie mit der Krawatte den ganzen Tag durch die Gegend läuft und sagt, hier, mach mal da, als typischer Pinguin oder sowas, das läuft nicht, ne? Was wir heute ja, oder was ich heute versuche, ist ein Arbeitsumfeld zu schaffen, wo andere Leute, die alle besser sind in dem, was ich machen könnte, in dem jeweiligen Bereich, sich irgendwo wohlfühlen und eine geile Leistung bringen können. Und das ist, und das in einem entspannten Umfeld. Und das ist heute, ich bin der Happiness-Beauftragte quasi, ja. Intern wie extern. Ja,
ja, da sprichst du ja genau Stefan Mehrath aus der Seele. Ich glaube, ich hatte dich damals gefragt, ob du ihn kennst. Du kannst ihn auch nicht. Das ist ein relativ bekannter Unternehmercoach, der hat mehrere Bücher geschrieben, unter anderem Auf dem Weg zum erfolgreichen Unternehmer, ist so ein Klassiker in der Gründungsliteratur, sein neuestes Buch Auf dem Weg zum Schwarzgurt Unternehmer. Da geht es genau darum, was du gerade beschrieben hast, nämlich irgendwie so aus dieser Fachrolle raus, die man ja jahrelang war, hin ein richtig geiles Team aufzubauen und einen Teamflow zu erzeugen, wo einfach Menschen miteinander arbeiten, die haben Bock miteinander zu arbeiten und schaffen dadurch, weil es einfach ein geiles Umfeld ist, viel, viel bessere Leistung.
Genau, dann fängt es an, sich zu potenzieren und dann kommen richtig geile Sachen bei raus. Genau, habe ich leider nicht gelesen. Vor allem nicht
aber instinktiv gemacht auf jeden Fall.
Ja, anscheinend, weiß ich nicht. Ja, aber auf jeden Fall sind wir heute an einem Stand, dass ich damit sehr, sehr happy bin und ich merke, wie viel schneller wir an ein Ziel kommen können. Im Gegensatz dazu, also alleine sowieso nicht in der Lage, sondern also was ich irgendwann festgestellt habe, ist, du brauchst Spezialisten, ja, und jeder bei uns soll aber sehr breit aufgestellt sein. In die Tiefe, in eine Richtung, okay. Es wandelt sich aber so viel, so schnell, dass man vielen eine spezielle Herangehensweise braucht und Perspektiven. Und die Leute, also die guten Leute zu finden, das ist eigentlich das Schwerste. Hinterher den Auftrag abzuwickeln oder irgendwas, das ist kein Problem mehr. Aber weil wenn du die Leute und das Know-how einmal da hast und die im besten Fall noch eingespielt sind aufeinander, geht aber also, ne, dann ist das ist, da ist Go-Time. Das macht dann einfach Spaß, Projekte so abzuwickeln. Jeder weiß ganz genau, was Phase ist, wie das Projekt funktioniert. Die Räder greifen ineinander, die Leute helfen sich untereinander im besten Fall. Du kannst du quasi in Anführungsstrichen, an einem guten Tag kannst du zugucken quasi. Und das macht einfach Spaß.
Ja, das klingt doch alles total nachvollziehend. Ich glaube, vorher ist für viele Unternehmer, die ich auch so kenne, gerade die so als Einzelkämpfer und so gestartet sind, wie ich auch, ich mache mich da auch nicht frei von. Ja, die erste Hürde ist ja einfach mal zu akzeptieren, klar gibt es da Leute, die können viele Sachen viel, viel besser als ich selber. Und warum soll ich mich da immer wieder bemühen, nur um vielleicht fürs eigene Ego oder was auch immer, warum man sagt, nee, ich gebe das nicht ab, ich mache das lieber selber. Also wie lange auch ich gebraucht habe, mit Mitarbeitern und die Verantwortung zu nehmen, weil ich immer gedacht, nee, wenn es dann in die Hose geht und dann mache ich doch lieber selber und so. Das ist bei vielen beobachtet, das ist so die erste große Hürde, weil man auch immer denkt, ich finde eh keine guten Mitarbeiter, ne? Man versucht es nicht, aber irgendwie so richtig loslassen kann man auch nicht.
Es sind auch Gegebenheiten, ne? Dann ist ja, wenn man dann so ein bisschen bewusst ist, also einerseits ist man super stolz, ich bin ja auch immer, ich finde das immer alles super, was man so erreicht hat. Und wenn man dann mal aus einer anderen Perspektive drauf guckt, ist ja, es ist dann immer noch ein sehr kleiner Laden irgendwo, der ja auch irgendwo für jemand, der in Anführungsstrichen gut ist, attraktiv sein muss. Einmal vom Salär, einmal von dem Umfeld, von den Projekten, die halt da sind. So, und dann fängst du halt irgendwann an, okay, und denkst drüber nach, okay, was kann ich irgendwie anders oder in Anführungsstrichen nicht besser, aber anders machen? Oder also wo kann man die Bedürfnisse, die ein Mitarbeiter hat, anders, schöner oder besser erfüllen, wie das ein klassischer Arbeitgeber macht, die wir hier auch rundum haben. Und das sind Konzerne oder mittelgroße Firmen, wo es vielleicht einen Top-Gehalt gibt, aber das Arbeitsumfeld ist nicht ganz, ganz optimal. Du hast klassische hierarchische Strukturen drin oder sowas, wo Leute, die sonst sehr kreativ sind und eine Bombenleistung bringen und aber nicht in diese Schächtelchen reinpassen. So funktionieren die Menschen nicht. Die funktionieren anders. Und das da glaube ich, dass man da Wege finden muss, vor allem wenn man halt klein ist und du hast, ne, man muss ja lernen, damit zu arbeiten. Die erste Fußballtrainerregel, ne, arbeite mit dem, was du hast. hätte gibt's nicht. Und da habe ich dann versucht, irgendwann ein Arbeitsumfeld zu schaffen, einfach auch für mich selber. Ich will ja, dass es mir selber auch Spaß macht. Das ist gar keine Gönnerschaft oder sowas, aber ich möchte mit Leuten, mit denen es mir Spaß macht zu arbeiten, an einem Ort sein, der cool ist. Und da können dann auch, glaube ich, wenn das Umfeld gut ist, dann können auch richtig gute Lösungen entstehen. Egal in welche Richtung, ob das Design ist oder Technik oder das ist mir immer nur Lösungen, die irgendwo her müssen. Ja.
Ja, ich erinnere mich jetzt tatsächlich doch noch an einen Punkt, den wir im Vorgespräch hatten. Da hast du mir erzählt, du hast, ich weiß nicht, eine Mitarbeiterin eingestellt, die richtig, richtig gut, ich weiß gar nicht, bei welchem Bereich das jetzt war. Und du hast dann bei ihr beobachtet, sie ist auch immer so an der Kapazitätsgrenze und ist genau an diesem Kampf jetzt auch. Sie sollte, glaube ich, auch einen Mitarbeiter einstellen. Ja, genau. Und quasi genau das jetzt auch machen, so loslassen können und Aufgaben einfach mal abgeben.
Unsere Chefentwicklerin ist sehr, sehr, sehr gut und hat auch alleine mit, also dann als erste Vollentwicklerin bei uns quasi angefangen und hat es jetzt, glaube ich, 3 Jahre lang mitgemacht und hatte auch, es war direkt aus der Uni raus, top Abschluss, alles super hier in Kassel und ich habe Gott sei Dank gewonnen, in Anführungsstrichen, gegen größere Unternehmen, die dir aber alle suspekt waren. So, ne, das ist kein Umfeld, wo du halt gerne drin arbeitest. Und die hat dann auch viele, viele Steine überwinden müssen und das alles allein. Also unglaublich viel lernen in sehr, sehr kurzer Zeit, weil komischerweise auch an der Uni Kassel Webentwicklung kein Thema war. Und die gesagt, Entwicklung generell, in der Theorie kann ich alles, praktisch Webentwicklung, nee, haben wir nicht gemacht. Da sage ich, gut, wie schnell kannst du lernen? Und die war eine, die mir sehr, sehr glaubhaft machen konnte, dass sie sehr schnell lernen kann. Und das hat sie zu Genüge bewiesen. Und als sie dann gut eingearbeitet war, hieß es, wir brauchen dann irgendwann Verstärkung, die Projekte wurden mehr und. Und dann kannst du irgendwann, jeder hat so eine natürliche Belastungsgrenze und du kannst von einem Entwickler, das ist das Paradox mit, ein Kind braucht immer 9 Monate. Du kannst nicht 2 Mütter ransetzen und dann dauert es nur noch 4,5, sondern das Baby braucht immer 9 Monate. So lange dauert die Schwangerschaft, das ist so, ne? Naturgesetz quasi. Und dementsprechend kannst du nicht 2 Entwickler an einem Projekt setzen und erwarten, dass es nur halb so lange dauert. Mhm. Musste ich sehr schmerzhaft lernen, auch bis das irgendwann mal hingehauen hat. Aber das funktioniert so nicht, sondern du brauchst dann halt Leute, die in einem Thema drin sind. Die kannst du da auch nicht rausholen und mal schnell woanders hinsetzen, mal einen Tag links, einen Tag rechts. Das braucht alles sehr, sehr viel mentale Kraft, um das irgendwie umzusetzen oder den Fokus einfach. An der Stelle. Ja, und als wir dann an der Stelle waren und gesagt haben, okay, wir stellen noch ein paar mehr Leute ein, dann hat sie genau mein Phänomen gezeigt und noch viel stärker, nämlich, dass sie dann so eher Platzhirsch war von dem Charakter, hat gesagt, nee, also da muss ich hier, ich muss das aber selber machen, ich muss hier. Und auch, weil du nimmst ja automatisch über die Jahre oder über die Zeit Negativerfahrungen mit einfach, wo du jede Menge Sachen hast, die einfach nicht funktionieren und Mitarbeiter, die nicht funktioniert haben. Also jetzt das Team von insgesamt oder mit mir 5, da sind vorher, ich glaube, 10, die wieder gegangen sind, weil es nicht funktioniert hat, egal ob für die nicht oder für uns quasi nicht. Ne? Aber ja, dann merkst du dann irgendwann, wie schwer es ist, die Sachen loszulassen. Und die musste das dann auch lernen, weil das ja auch noch eine viel kürzere Zeit ist. Ich habe jetzt keine Ahnung, irgendwie fast 10 Jahre. So. Und die hat jetzt aber in 2, 3 Jahren lernen müssen, dass es doch schön auch angenehm ist, wenn man nicht alles selber machen muss oder nicht jeden Weg selber geht. Ja.
Ja. Gab es denn jetzt einen? Der
ja klar, wir haben einen zweiten Festen im Team und das war auch, ist in jetzt hinterher, also Bewerbung haben wir hinterher dauerhaft laufen. Wir haben wie so einen kleinen, ich nenne es immer unseren, ist sehr, sehr, sehr hochgestochen, aber weil Google einen sehr, sehr hochwertigen Einstellungstest hat. Wir haben auch so einen Mini-Einstellungstest mit 3 kleinen Fragen und dann weißt du immer schon, oder die Informatik, Jungs und Mädels unter sich wissen dann immer schon, was Phase ist, wenn du die 3 Fragen stellst und die können das alles aus dem Hut beantworten, einfach so, aus dem Ad-hoc, dann weißt du mal schon, ja, der hat seine Hausaufgaben gemacht, der weiß, was Phase ist und ist dabei. Und haben einen gehabt jetzt in über 2 Jahren, der das Ad-hoc geschafft hat, der ist jetzt auch Mitglied im Team, genau, ja, seit cool. Anfang des Jahres, glaube ich. Und dann haben wir gesagt, okay, wir brauchen eine Einarbeitungsphase und der braucht erst mal ein halbes Jahr, bis die sich auch aneinander gewöhnen. Die beiden zusammen sind jetzt aber wesentlich schneller als wir kalkuliert haben. Und das ist super. Und da potenziert es sich dann in der Leistung, die irgendwo rauskommt. Ne?
Ja, was waren so die größten Hürden dann auf dem Weg bis zum heutigen Zeitpunkt? Klar, es gibt immer wieder neue Herausforderungen. Was ich mir so vorstellen kann, als du das vorhin beschrieben hast, als du darüber gesprochen hast, es muss auch immer jemanden geben, ne, der die Projekte so reinholt und so kalkuliert. Und da könnte ich mir vorstellen, wenn man das vorher noch nie gemacht hat, so ein Projekt, verkalkuliert man sich da mal nicht irgendwie?
Ja. Blutgeld. Blut ist einfach Blutgeld und Schmerz. Anders, nein. Man hat irgendwann entwickelt man so ein Zahlengefühl. Und ich habe irgendwann für mich selber eingestanden, dass es immer doppelt so lange dauert, wie ich denke. Mhm. Und das ist meine Zahl. Okay. Und die ist realistisch, habe ich hinterher festgestellt. Also ich habe so eine Wunschvorstellung, bei der ich denke, okay, wenn du dich jetzt, so wie es früher von, ne, als man noch quasi Einzelkämpfer war, ich sage, wenn ich mich jetzt von morgens bis abends hinsetze und das Ding durchklöppel, als wird es keinen Morgen geben, dann brauche ich so und so lange. Und das nehme ich einfach mal zwei. Und das ist heute auch noch eine relativ gute gefühlte Zahl, weil du auch als Selbstständiger, das habe ich festgestellt, nicht von jedem das verlangen kannst, was du selber an Herzblut da reinwirfst. Na, es gibt ein gewisses Level, aber es setzt sich nicht jeder hin und weiß ich nicht, fährt quer durch Deutschland. Also früher, mein Lieblingstag ist der 1000-Kilometer-Tag immer gewesen. Dann bist du morgens sehr früh aufgestanden, damit du um 10 Uhr in München warst. Kassel-München sind 470 Kilometer, bist hingefahren, hast an 10 Uhr den ersten Termin gemacht, auf Schlag. Im besten Fall bist du dann quer durch München durch, hast mehrere Stationen mitgenommen, abends um 8 noch ein kleines Abendessen und so um 9 bist du dann wieder zurückgefahren. Und dann war das ein verdammt langer Tag hinterher, ne? Also wenn du dann abends zu Hause warst, da wusstest du auf jeden Fall, was du gemacht hast. Und das kannst du, was ich sagen will, ist, das kannst du halt nicht von jedem erwarten, dass da jemand das Commitment reinlegt, so arbeiten zu müssen. Das verlangere ich auch von keinem. Das kannst du auch von keinem verlangen, dass jemand, der angestellt ist und irgendwie sein normales Tageswerk macht, so Sachen auf sich nimmt, finde ich. Sondern die sollten einen relativ geregelten Ablauf haben, der sicher ist. Da ist auch mal, verrutscht auch mal was. Na klar, mir ist auch wichtig, ich gucke auch nicht immer genau auf die Uhr. Aber ich sag mal, wenn mal irgendwo was brennt, was du in keiner Firma nie verhindern kannst, wenn dann alle Hände an Deck sind, das ist das, was wichtig ist. Der Rest ist, ob da einer eine halbe Stunde früher oder später anfängt, ist total egal im Prinzip. Das ist, wenn es drauf ankommt immer, dann ist es mir wichtig. Ja.
Ja. Und was waren noch so große Herausforderungen für dich, die du rauspicken könntest?
Corona auf jeden Fall.
Ja.
Da hat sich alles nochmal gewandelt, um da auch den Bogen zu schließen, also nach dem Studium und irgendwie in ein Büro gehen, das Büro einrichten. Wir haben das alles ohne jegliches Fremdkapital gemacht. Also du musstest das Geld komischerweise immer erst verdienen, bevor du es ausgeben konntest. Das finde ich äußerst spannendes Prinzip auch. Ne? Und dann hat man das in 19, sind wir in den Büro rein, hat das alles eingerichtet, gemacht, getan und natürlich das irgendwie mit den Mitteln, die einem zur Verfügung standen. Und dachte, ja, läuft ja alles, ist ja super. Ne?
Nur ganz kurz, das ist ja das Büro von Andreas, ne? Der gemeinsame Freund, über den wir uns ja dann auch kennengelernt haben.
Genau.
Wobei, eigentlich hätten wir uns vorher schon kennenlernen können, weil du hast ja vorhin gesagt, dass du schon mal ins Franchising eingetaucht bist.
Ja.
Wir haben ja beide für das gleiche Franchise-System mal gearbeitet.
Ja.
Und ich kannte das dann, also dich, deinen Firmennamen, weil ich hatte nämlich die Rechnung gesehen, weil ich nämlich die Finanzierung für das Unternehmen begleitet. Und da hatten wir beim Kapitalbedarf auf Scribblen, sind wir da auch über diese Leistungen gestolpert.
Ja. Genau, im Positiven selbstverständlich. Ne? Nee,
natürlich im Positiven, ich habe das total wertfrei entgegengenommen.
Nein, damals hätten wir uns eigentlich kennenlernen müssen. Ja. Wo warst du?
Nee, wir haben uns dann erst bei Andreas auf dem Geburtstag kennengelernt. Aber gut, zurück. Ja, schöne Grüße an Andreas. Hört den Podcast zwar nie, aber egal.
Ja. Genau, Corona war dann ein Ding, dann warst du gerade eingegruft, hast ein neues Büro aufgemacht mit Möbeln, allem Möglichen. Es war, das haben wir selber renoviert, Wände rausgerissen, weiß ich nicht, eine Küche eingebaut, Sachen also auch handwerklich, nur mit Unterstützung von allen Kumpels und Kollegen, die mussten alle antreten. Da gab's den klassischen Kasten Bier, da wurde Pizza bestellt, zack, und das Ding wurde irgendwie zusammen renoviert. Und dann stand ich irgendwann in der Bude, dachte, cool, jetzt hast du noch zwei Leute, wir sind hier zu dritt, haben ein riesig großes Büro, hast du dir gut ans Bein genagelt, das ist ja super, ne? Mal gucken, ob es klappt, ne? Weißt du dann nicht. Ja, und dann auch eine Familie nebenbei, das muss man ehrlicherweise auch sagen. Mein erster Sohn, der war dann 2, als wir da rein sind. Und als dann 20 kam und wir dann im klassischen Marketing mit Corona die Budgets weggeflogen sind rechts und links, also wir hatten Messedienstleister, den haben sie quasi einen Job, also ne, es gab keine Messen mehr, Leute aus dem Automotive-Bereich, Budgets wurden zusammengestrichen ohne Ende, das klassische Marketing gab es nicht mehr. Und dann weiß ich noch, hatte ich eine Woche, also damals war man auch noch freier, wenn ich das heute, glaube ich, so hätte, dann weiß ich nicht, ob ich noch den Mut hätte, da so ranzugehen, aber man war ja auch noch mal ein paar Jahre jünger. Und das war, da, jeder Anruf hat fünfstellig Geld gekostet einfach, weil die Jahresbudgets alle weggeflogen sind. Also es war hochinteressant. Und dann konntest du ja aber auch zurück, geht's ja nicht. So, und dann haben wir aber angefangen irgendwann, das waren unsere Geschäftsfelder typischerweise, da haben wir eine Menge Webseiten gemacht, da haben wir Marketing gemacht, Newsletter, Mailings, all so war, also so typisches Butter- und Brotgeschäft für eine klassische Wald- und Wiesenagentur, sage ich mal. Das war damals unser Stand. Und dann haben wir damals angefangen und wir haben gesagt, okay, jetzt müssen wir uns irgendwie auf ein paar, wir müssen irgendwas anders machen, ne? Und wo wir nicht in dem klassischen, nicht mit, sage ich mal, 80% vom Markt in Konkurrenz stehen, sondern vielleicht nur mit 5%. Und wir haben uns ein bisschen spezialisiert. Und damals habe ich dann versucht, oder da haben wir dann weiter forciert, dass wir Richtung Webentwicklung gegangen sind. Dann haben wir Webshops gemacht, angepasst, also mehr Sachen, die wirklich customized waren, also einen viel höheren Grad an Anpassung und Wissen in der Entwicklung gefordert haben, als irgendwie eine 0815 Webseite zu machen, sage ich mal, ohne das irgendwie werten zu wollen. Aber das ist noch ein relativ, das hat auch seine ganz eigenen Tücken alles. Aber technisch musst du nicht ganz so einen großen Batzen packen dafür. Genau. Und dann mussten wir uns wandeln. Und dann haben wir, Gott sei Dank, und haben wir angefangen, mit öffentlichen Auftraggebern zusammenzuarbeiten, um auch ein bisschen Sicherheit einzubringen. Und ab dann sind wir eigentlich kontinuierlich Richtung Webentwicklung gegangen, was das angeht. Und das sind heute, weiß ich nicht, 70% vom Umsatzvolumen kommen aus der App-Entwicklung quasi, also nicht Apps, sondern Web-Apps, ja.
Hattest du während der Pandemie irgendwie mal den Moment, wo du gedacht hast, packen wir nicht mehr?
Da bin ich kein Typ für. Das darfst du nicht, also da habe ich keinen ja, das ist so ein, weiß ich, also für mich gibt es, glaube ich, keine ausweglosen Situationen. Das habe ich nicht gesehen. Manchmal denkst du ja auch, ja, wie soll denn das alles klappen? Oder aber nicht irgendwie so, dass man, also es steckt inzwischen so viel Mühe und Herzblut drin, dass ich sehr lange kämpfe, bis ich sage, okay, hat nicht geklappt. Also ich würde noch mir sehr viel mehr zumuten, um dieses Gesamtkonstrukt zu erhalten. Du hast ja heute auch eine soziale Verantwortung, alles Mögliche. Du bist ja nicht mehr alleine, sondern du hast ja Leute, die bezahlt werden wollen und da hängt ja jetzt wesentlich mehr dran irgendwie inzwischen als vor 5 Jahren oder sowas. Obwohl es immer noch klein ist. Aber ich würde noch eine ganze Ecke weitergehen, nur um irgendwie die Freiheit zu erhalten, das weitermachen zu können. Weil es für mich immer noch einfach schön ist. Ich mache es sehr, sehr gerne. Und ja, für das Team, ein Arbeitsumfeld und sowas, das ist noch eine Menge mehr.
Ja, ist die Corona-Pandemie für dich so ein Moment gewesen, also wo man im ersten Moment so drüber nachdenkt, echt scheiße jetzt diese Herausforderung, diese Krise, dass die passiert ist, aber rückblickend betrachtet, dass man sagt, eigentlich echt was Cooles daraus entstanden, weil ihr halt euer Produktsortiment geswitcht habt, in andere Segmente reingegangen seid, euch noch mehr abgegrenzt hat gegenüber, ne? Du hast ja gesagt, nur noch, was auch 5% der anderen irgendwie mit anbieten.
Ja, es war im Nachhinein absolut positiv. Aber es ist erstmal mit großer Bewegung und Schmerz verbunden auf jeden Fall. Und auch zwischendrin während Corona auf jeden Fall Grundberührung. Ja. Also das war hart an der Grenze, finanziell auf jeden Fall. Das war dann wirklich, also Richtung Null. So, und dann hast du quasi von der Hand in den Mund gelebt und so. Also das gab's auch, ehrlicherweise. Da waren Monate dabei, das war einfach eng. Da hast du rein raus mit dem Konto. Ich habe einen Brückenkredit damals aufgenommen auf jeden Fall, um das zwischenzufinanzieren. Mhm. Da ist auch Gott sei Dank
Corona-Kredite, die es da gab, oder?
Nee, ich bin selber auf die Sparkasse gegangen und ja, habe gedacht, habe gesagt, guten Tag, ich brauche Geld.
Ja, okay. Und die haben dir kein Corona-Darlehen angeboten?
Doch, Corona hatten wir auch. Also ja, es gab, Corona-Darlehen, weiß ich nicht.
Also von der KfW, es gab so spezielle Darlehen, dass die Sparkasse in dem Fall aus der Haftung raus ist oder weitgehend aus der Haftung raus ist, die KfW.
Das war kein KfW-Kredit, ich habe das selber gemacht einfach. Also da ich als Einzelunternehmer ja quasi noch haftig privat und dann...
Ja, brauchst du nicht, du kannst aus dem KfW-Kredit. Also der läuft ja auch über die Sparkasse, ne?
War damals, keine Ahnung. Ich hab,
ja, okay.
Also ich glaube, KfW war nicht involviert. Danke,
kannst ja nochmal nachgucken.
Achtet auf eure Finanzierung. Ne? So, genau. Manchmal,
der,
genau.
Der ist auf jeden Fall guten Zinssatz bekommen.
Da, so. Ich wollte gerade sagen, den habe ich nicht gekriegt. Ich habe den klassischen hohen Zinssatz gezahlt. Aber das war
über 3%?
Ja.
Ja, dann war es keins von diesen Karten.
Nein, das war auf jeden Fall drüber. Ja, und den habe ich aber relativ kurzfristig dann auch abbezahlt. Ich glaube, über ein oder zwei Jahre lief der. Hat uns damals geholfen. Das war das erste Mal, dass ich für liquide Mittel irgendwas aufgenommen habe bei der Bank. Ich hatte auch sonst keine Kredite, die waren da Gott sei Dank. Also ich habe immer alles bezahlt. Wir haben relativ wenig Sachen finanziert, sondern es ist alles gekauft. Alles, was da ist, ist da. Und deswegen waren die auch, glaube ich, gar nicht abgeneigt. Ja, und das ist auch bis heute, bin ich da sehr, sehr dankbar für. Ansonsten hätte es das nicht gegeben. Ja, mussten wir auch. Ja, und dann irgendwann kam die Biege irgendwie. Ne? Ich glaube, ein Jahr haben wir ungefähr gebraucht. Da war ein bisschen Hassel.
Ja.
Und Gott sei Dank mit allem drumrum und dem ganzen Netzwerk quasi, was ich da über die Zeit aufgebaut hatte. Und das ist auch das Einzige, was einen quasi bewahrt hat, ehrlicherweise, vor irgendwie Schlimmerem, war das Netzwerk. Ne? Dass man sich mit der Zeit aufgebaut hat. Das ist der goldene Schlüssel quasi für uns.
Konntest du alle Mitarbeiter mitnehmen durch die Corona-Pandemie?
Ja, wir hatten zwar auch Kurzarbeit und alles Mögliche, also mit Hängen und Würgen, sage ich mal, aber die Mitarbeiter sind alle da geblieben, die sind alle durchgekommen und genau. Ja. Wir mussten, glaube ich, keinen kündigen. Nee.
Finde ich auch extrem wichtig. Also bei Immergrün bin ich auch durch mehrere Krisen durchgegangen, jetzt mal auch vor Corona schon. Und wie wichtig es ist, seine Mitarbeiter mitzunehmen. Ne? Ja. Also es müssen halt alle an einem Strang dann ziehen.
Ist genau heute. Also wenn wir zu einem Kunden irgendwo hingehen, sage ich, es gibt nur zwei wichtige Dinge in dem Laden. Das kann hier alles abfackeln, das ist alles egal. Die Daten und die Mitarbeiter, das sind das ist das, was der Firmenwert quasi ist. Ja. Ganz viel. Also bei allem, was Dienstleistung ist, wenn es nicht in der Produktion ist oder so.
Ja,
ne?
Ja, klar.
Ist
klar.
Aber das sind die beiden einzigen Faktoren, die du einfach nicht ad hoc wieder beschaffen kannst auch. Oder die den Wert darstellen von dem, was man jeden Tag irgendwie schafft.
Ja, cool. Ich habe noch zwei Kategorien jetzt. Eine Kategorie nennt sich Props. Props machen wir gleich anschließend. Und davor machen wir noch Freestyle. Ja. Freestyle geht es darum, eigentlich ein bisschen ähnlich wie jetzt. Ich stelle dir ein paar Fragen. Du sagst einfach spontan, was dir dazu einfällt. Kannst du kurz, kannst du lang machen. Und bei Props geht es dann darum, einmal um ein Buch oder Podcast oder beides. Und eine Lead-Empfehlung. Fangen wir mit Freestyle an. Weißt du noch, was dein erster Zahlungseingang auf deinem Konto war, geschäftlich, welche Höhe?
Ja, das waren 5.000 und ein paar zerquetschte. Und davon habe ich einen Rechner gekauft.
Das kann ich dir ganz genau sagen. Ich weiß noch, als mir ein Kunde das erste Mal eine Rechnung bezahlt hat, ich habe gedacht, überhaupt nicht.
Ich habe gedacht, wie viel, was da, dann damals Online-Banking hatte ich auch noch nicht, ich stand an dem Automaten und habe gedacht, ich bin König. Die Welt stand mir offen, auf jeden Fall.
Ja, aber.
Ja, für alles. Also heute ist so ein Perspektivending, ne? Aber das war ein grandioses Gefühl, das einfach selber verdient zu haben. Das weiß ich noch. Das hat mir unglaublich viel gegeben, dass du das selber gemacht hast.
Ja.
So.
Ja, das fand ich auch. Ich fand aber auch die Wertschätzung toll, dass dir da jemand tatsächlich das Geld für überweist, was ja normal natürlich ist.
Aber, ne? Also.
Fand ich auch richtig cool. Was bedeutet für dich ganz persönlich jetzt unternehmerische Freiheit?
Oh, das ist eine gute Frage. Oh. Unternehmerische Freiheit heißt, dass man nicht unbedingt alles annehmen muss, was man gerne möchte. Ich kann auch mal früher gehen. Ich kann selber entscheiden, wann und, hört sich doof an, ne? Aber ich kann mir meine 60-Stunden-Woche völlig selber einteilen. Das ist der klassische Spruch. Nein, 60 Stunden sind's nicht mehr, glaube ich, ehrlicherweise, die ich reintue irgendwie. Es ist einfach das Arbeiten wie. Es ist ein Freiraum in der Gestaltung. Man kann selber sein Umfeld bestimmen und wie man seinen Tag verbringt, mit welchen Leuten und mit was für Themen. Und das ist, also wie sich der Tag füllt. Und das ist wesentlich mehr wert als ganz am Ende vielleicht eine bare Münze oder ein Euro auf einem Konto.
Mhm. Vertrittst du die These, dass man als Unternehmer auch immer ein Stück weit Glück braucht?
Ja, ich glaube auch, also man muss Glück haben. Und Glück kommt aber nicht von sitzen bleiben, sondern das ist das Zweite. Also genau, es ist viel right time, right place einfach. Man muss aber irgendwo da sein. Und wenn man aber irgendwie so, wie ich so halbblind durch die Gegend läuft und dann irgendwie so eine Intuition irgendwie in sich hat und sagt und den Leuten irgendwie eine Frikadelle ans Ohr macht, weil was jetzt gerade irgendwie in der App-Entwicklung oder in CGI das aktuelle Thema ist, dann kommt halt eins zum anderen. Und es ist ganz oft, oder was ich heute noch kennenlerne, dass du wie so ein Butterfly-Effekt wirklich hast, sondern du, also die meisten Sachen oder sind manchmal Aufträge, wie da bin ich zugekommen wie die Jungfrau zum Kind. Das kannst du nicht planen, nicht organisieren vorher. Das ist einfach Leben, was im Moment passiert. Und daraus entstehen Dinge. Und das ist eigentlich das Schönste, was es gibt oder das, wo ich auch sehr, sehr stolz drauf bin, dass ein Großteil der Kunden eigentlich über die Jahre immer wieder gekommen ist. Und ganz am Ende haben wir noch gar nicht gesagt, aber so ist es ganz am Ende auch gewachsen. Wir haben keine große Werbung gemacht, gar nichts. Die Leute sind einfach immer wieder gekommen. So, und wenn die dummerweise auch dann auch noch mehrere immer wieder kommen, dann musst du dir halt irgendwas einfallen lassen, weil es irgendwann so viel Arbeitslast war, dass du das halt alleine nicht mehr bewältigen konntest, ne? Und dann fängst du halt an zu wachsen. Und das Ganze aber, ich sag mal, organisch. Aus einer Natürlichkeit raus oder aus einem natürlichen Bedarf. Es war, in Corona haben wir auch zum Beispiel angefangen, Werbung für uns selber zu machen, was vorher nicht mal stiefmütterlich behandelt wurde, sondern einfach gar nicht das Thema. Und das ist schon, ja.
Ja, gibt's irgendwas, wozu du heute, jetzt im Geschäft, oder kann auch im Privaten sein, wie du magst, wozu du heute besser Nein sagen kannst, als vielleicht noch vor 3 oder 5 Jahren?
Ja, was wir annehmen oder nicht, ne? Also wo man manchmal weiß oder absieht, ein einfaches Nein, danke ist manchmal auch okay, weil oder ich verbiege mich nicht mehr zu sehr und nur um dem Auftraggeber oder dem Projekt vielleicht gerecht zu werden und um es wenn es uns nicht nah genug liegt und ich weiß, dass wir gut darin sein werden oder dass das Ergebnis gut oder außergewöhnlich wird, dann machen wir es, weil dann brauche ich es nicht machen. Also wenn ich nicht sehe, dass es gut werden kann, dann mache ich es nicht. Und ja, Gott sei Dank können wir relativ viel machen, aber eben auch nicht alles. Genau, es gibt auch mal Sachen, wo wir sagen, nee, ist nicht, geht nicht, kann ich nicht. Oder wir sind der völlig falsche Ansprechpartner dafür. Es gibt auch von Kunden manchmal Vorstellungen, die nicht mit unseren korrelieren und dann ist das halt so.
Ja. Was würdest du sagen, und du musst dich jetzt mal entscheiden auf eine Eigenschaft, was ist die wichtigste Eigenschaft, die jemand mitbringen muss, wenn er sich selbstständig machen möchte?
Oh, auf eine, das ist gemein.
Auf eine, ja.
Durchhaltevermögen.
Ja, sehr schön.
Ja, das ist es eigentlich. Also man muss, oder man sollte, oder es fordert einem ab und zu doch mal Kraft an, genau. Und egal, ob gerade Sonne oder Regen ist oder mal Wolken, es ist, es gibt immer noch einen neuen Tag.
Wenn du dir eine Superkraft aussuchen könntest, welche hättest du gerne?
Ach, Schande. Weiß ich nicht. Fliegen.
Fliegen.
Ich nehme Fliegen.
Die meisten, ja. Die wird fast immer genannt.
Fliegen. Und eine letzte Frage jetzt bei Freestyle. Wenn du gefragt wirst, Telefonjoker bei Wer wird Millionär zu werden, für welches Fachgebiet wärst du der perfekte Telefonjoker?
Oh. Für keins.
Für keins.
Nee, keins. Da kannst keins. Du
sehr
also
gut.
Nicht. Ja.
Understatement wieder hier von dir.
Wahrscheinlich. Weiß ich nicht.
Gut, dann zu Props. Wie gesagt, einmal, wenn du gerne magst, ein Buch oder ein Podcast oder beides, was du meinst, was man mal lesen sollte, ganz egal, ob ein Privat, ein Fachbuch ist, was auch immer.
Was mir sehr viel Inspiration gegeben hat, ist Jules Verne, Die Reise in 80 Tagen um die Erde. Das ist was, das habe ich irgendwann in meiner Jugend gelesen, fand es damals cool. Und 20 Jahre später ist mir bewusst geworden, wie inspirierend das Ganze doch eigentlich ist. Und bei der Musik ist es relativ einfach, was ich gerne mag oder was mich auch immer antreibt, irgendwie vielleicht doch noch mal einen Meter extra zu gehen oder vielleicht doch noch mal aus der Tür, sind die Rolling Stones. You can't always get what you want.
Okay, sehr schön.
Ja.
Gut, gibt es noch irgendwas, was du den Hörenden mit auf den Weg geben möchtest? Oder haben wir alles bequatscht?
Ich glaube, wir sind gut. Jeder, der sich irgendwie selbstständig machen möchte oder mit dem Gedanken irgendwie spielt, früh Risiken aufnehmen. Dann, wenn es am wenigsten wehtut, ist in den 20ern gerne Risiken eingehen, ausprobieren, machen, tun und rausfinden, was einem Spaß macht. Wenn man das dann gefunden hat, go. Und darin tun, was man kann. Wenn man das Faible dafür hat. Weil ich glaube, also das ist auch ganz, ganz wichtig, dass wir in den kommenden Generationen auch noch Leute haben, die einen Spirit in sich tragen, um irgendwas Außergewöhnliches oder ein bisschen mehr erreichen zu wollen, einfach nur, als es irgendwie vorgegeben wird. Sondern die einfach vielleicht mal noch eine extra Frage stellen oder eine eigene Vorstellung von den Dingen haben und das gerne irgendwie realisieren wollen und dafür ein bisschen Platz in der Welt schaffen wollen. Das ist, glaube ich, ganz gut. Ja, weil hinterher, wenn mit Kind und Kegel wird es nicht mehr einfacher und dann ist die Chance, sowas zu machen, geht nur noch in einem anderen Setting. Also sich einfach so selber selbstständig machen, nicht in eine Firma, also ohne einkaufen, ohne dass man schon quasi in einen Weg oder in ein Flussbett reingeht, was schon da ist, ne, und das nur neu befruchtet irgendwie, ja, früh anfangen und einfach ausprobieren. Keine Angst, die Angst überwinden, die Angst vor Fehlern überwinden. Mhm. Ich bin nur gut darin geworden, irgendwie draus zu lernen, glaube ich. Aber die Fehler werden nicht weniger, sondern ich antizipiere das heute sogar. Man lernt eher aus den Fehlern, die man macht, nicht an den Siegen, die man einfährt. Die sind, das funktioniert dann zwar auf einer monetären Ebene, ich habe aber auf der Wissensseite nicht unbedingt viel davon, sondern ja, das passiert eher bei den Dingen, die nicht so gut funktionieren, beim ersten Anlauf vielleicht. Ja, deswegen arbeiten wir gerne über Iterationen, weil wir lernen, die Sachen Stück für Stück zu beheben. Das ist ein bisschen wie Hürdenlaufen.
Ja, sehr schöne letzte Worte. Vielen Dank dafür. Vielen Dank, dass du hier Rede und Antwort gestanden hast. War mir ein Fest.
Ja, danke für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut.
Ja, gerne. Bis bald. Ciao, ciao. Und das war sie, die Gründungsgeschichte von Roman. Ich bin mir sicher, ihr konntet euch den einen anderen Impuls, die eine oder andere Motivation, die eine oder andere Anregung, whatever, herausziehen. Wie versprochen halte ich das Auto kurz. Ich bin draußen, wie schon bald eine erscheinende neue Folge von Unternehmer Jam Session, denn schon am kommenden Donnerstag wird es eine Special-Folge geben, also nur noch einmal, zweimal schlafen, wenn ihr diese Folge direkt am Freitag gehört habt. Und dann kommt schon eine neue Folge von Unternehmer Jam Session. Seid gespannt, um was es da geht. Bis dahin eine gute Zeit. Macht's gut. Ciao, ciao. Vielen, vielen lieben Dank, dass du dir diese Podcast-Folge bis zum Ende angehört hast. Ich gehe davon aus, dass dir diese Episode gefallen hat und hoffe, dass du sie nicht nur bis zum Ende gehört hast, in der Hoffnung, dass es vielleicht doch noch irgendwann besser wird. Also, wenn dir der Podcast gefällt, dann würdest du mir einen riesigen Gefallen tun, wenn du zum einen deinen Freunden, deiner Freundin, deinem Eltern, deiner Tante, deiner Großmutter, wem auch immer, von diesem Podcast erzählst, dass diese auch in den Genuss kommen, diesen zu hören, und dass du den Podcast auf der Podcast-App deiner Wahl bitte abonnierst, ihm folgst, um somit keine weitere Folge zu verpassen. Und es wäre ganz, ganz lieb, wenn du mir eine Bewertung auf Apple oder bei Spotify hinterlässt. Wie gesagt, damit würdest du mir einen riesigen Gefallen tun. Wenn du generell Bedarf hast an Unterstützung bei der Finanzierung deiner Selbstständigkeit oder bei der Finanzierung eines zweiten Standortes oder der Expansion deines Unternehmens, dann kannst du dich sehr, sehr gerne an mich wenden unter tb@bex-ub.de oder du schaust einfach auf meiner Internetseite vorbei, www.bex-ub.de. Generell würde ich mich auch sehr gerne über Feedback freuen. Was gefällt dir? Was gefällt dir nicht so gut? Was möchtest du gerne thematisch in diesem Podcast noch besprochen haben? Auch da kannst du dich sehr gerne per E-Mail bei mir melden. Ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag, eine wundervolle Nacht, je nachdem, wann du diesen Podcast gehört hast, und freue mich, wenn wir uns ganz bald wiederhören. Immer dran denken, ab jetzt, jeden Freitag ist Release Day.